Fühlte ich mich elend, weil ich Popmusik hörte? Oder hörte ich Popmusik, weil ich mich elend fühlte? Ein Zitat aus dem bekannten Poproman von Nick Hornby, High Fidelity. Die wichtigste Figur des Buches fragt sich, wie denn unsere Gefühle mit Musik zusammenhängen.
Musik ist allgegenwärtig. Sie rieselt morgens aus dem Radio, pocht im Bus aus unseren Kopfhörern und dröhnt nachts aus den schwarzen Boxen im Club. Sie kann leise sein, sie kann laut sein, sie kann uns aufheitern, sie kann uns zum Tanzen bringen, aber sie macht uns auch wütend, lässt uns weinen, uns schreien und kann mit einer Textzeile unseren ganzen Schmerz in Worte fassen. Oder wie es Hendrik Ottremba, Schriftsteller und Sänger der Band Messer, zusammenfasst.
Musik kann man ja nicht sehen und nicht anfassen. Das ist irgendwie, findet auf einer anderen Ebene statt als bildende Kunst, als Literatur. Also es ist viel weniger irgendwie im Erleben an etwas Haptisches gekoppelt. Und man hatte das Gefühl, man taucht da in eine Welt ab, die man aber eigentlich nicht direkt sehen kann. Aber man hat irgendwas gesehen und hat irgendwas empfunden. Und das fand ich so eine unfassbare Erfahrung.
Wir alle sind mit Musik groß geworden. Wir haben einen Song, der uns an etwas erinnert. An fröhliche Zeiten, an schlechte Zeiten, an das Verlieben und Entlieben. Doch wie kommen die Gefühle in die Musik? Was passiert in unserem Gehirn und in unserem Körper, wenn wir das Radio einschalten? Oder Musik in einem Film hören? Und wie schreibt man eigentlich die Songs, zu denen andere abends in das Kopfkissen weinen?
Das Elend mit der Musik. Gefühle durch Melodien. Am Beispiel trauriger Songs. Ein Feature von Aurora Calucci, Flonza Durguti und Caroline Wabra.
Musik ist mehr als nur Schall. Selber zu musizieren oder Musik zu hören, schüttet jede Menge Hormone aus und kann uns wohlige oder auch kalte Schauer über den Rücken jagen. Das Gehirn spielt dabei eine wichtige Rolle. Hören wir Musik, kommen die Töne zuerst im auditorischen Kortex an. Dieses Hirnareal befindet sich links und rechts in unseren Schläfenlappen. Hier werden die akustischen Reize verarbeitet, das heißt, die grundlegenden Informationen wie Tonhöhe, Lautstärke und Rhythmus. Der auditorische Kortex ist in unserem Gehirn mit vielen weiteren Bereichen verbunden. So gelangt der Ton ins limbische System und die Amygdala, dorthin also, wo es um unsere Emotionen geht. Aber auch visuelle und motorische Areale werden angesprochen. So sehen wir beim Musikhören oft eine bestimmte Szene vor uns oder es fällt uns schwer, still zu sitzen. Musik ist also multimodal und beim Hören fängt das Ganze erst an. Untersucht wird das unter anderem am Lehrstuhl für transkulturelle Musikwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Dort befasst sich der Musikpsychologe Dr. Mats Küssner damit. Ihm geht es darum, wie wir Musik wahrnehmen und warum wir so große Gefühle damit verbinden.
Zuallererst vielleicht mal trennen zwischen der Musik, zwischen den Emotionen, die in der Musik wahrgenommen werden. Man kann ein Stück spielen und ich kann die Leute fragen, was für eine Emotion wird da ausgedrückt. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es sozusagen die Emotionen, die in der Person, im Menschen ausgelöst werden. Das ist die andere. Und manchmal ist das konkurrent. Das heißt, manchmal stimmen die überein. Das heißt, das Stück drückt vielleicht Freude aus. Wir nehmen Freude wahr und fühlen uns dann selber gut. Das muss aber nicht immer so sein. Kann auch sein, dass das Stück vielleicht Trauer ausdrückt, wir das trotzdem aber ganz angenehm finden. Das ist auch so ein Paradox, dass wir auch auf negative Musik oder Emotionen, die sozusagen im Alltag eigentlich negativ behaftet sind, wie Trauer, dass wir auf die positiv reagieren.
Traurige Musik als etwas Schönes? Das klingt erstmal unlogisch. Ist Traurigkeit doch ein Gefühl, das wir mit Verlusten, mit Scheitern, mit Ängsten verbinden? Sie kann uns begegnen, wenn wir etwas verloren haben, wenn wir uns von jemandem trennen, aber auch Reaktion sein auf soziale Ablehnung oder das Verfehlen eines Ziels. Doch was spielt Musik dabei für eine Rolle? Und warum hören wir gerade die schmerzhaftesten Songs, wenn es uns schlecht geht? Kann uns traurige Musik vielleicht sogar dabei helfen, negative Gefühle zu überwinden? Der Psychologe Dr. Mats Küssner erklärt das so.
Viele Leute finden ja auch traurige Musik angenehm, hören das gerne, nutzen das vielleicht auch, um eigene Traurigkeit zu verstärken sozusagen, um vielleicht auch in der Trauer nicht allein zu sein. Musik kann sozusagen in dem Sinne auch ein virtueller Partner sein, um die Trauer aufzufangen. Also es gibt ganz verschiedene Mechanismen und ganz verschiedene Kontexte, in denen Trauer unterschiedlich wahrgenommen wird. Größtenteils tatsächlich wird traurige Musik als angenehm wahrgenommen, was wahrscheinlich auch ein Grund ist, dass Künstler traurige Musik schreiben. Denn wenn man Musik schreibt, möchte man natürlich auch, dass die Menschen das hören und sich das gerne anhören.
Unzählige Künstler und Musiker haben im Laufe der Geschichte darüber geschrieben, dass sie in den unglücklichsten Momenten ihres Lebens am kreativsten waren. Melancholie kann also kreativer Motor sein. Doch können gute Songs nur aus Traurigkeit entstehen? Wie nutzt man die negativen Gefühle im eigenen Schaffen? Auch für den Sänger Fabian Altstötter spielt Traurigkeit eine große Rolle im kreativen Prozess. Unter seinem Pseudonym Jungstötter hat er sein erstes Soloalbum veröffentlicht und baut in seinen Songs eine düstere, melancholische Welt.
Ja, es ist sicherlich so der Antrieb, auf dem ich irgendwie funktioniere. Das habe ich schon festgestellt. Wenn ich irgendwie extrem glücklich bin, dann habe ich nicht das Bedürfnis, kreativ zu sein tatsächlich. Es ist nicht so eine Traurigkeit. Das fände ich auch problematisch, weil das ja auch irgendwie dann bedeuten würde, dass ich dafür Sorge tragen müsste, dass mein Leben irgendwie traurig ist, dass ich funktionieren kann.
Auch der Künstler Hendrik Otremba setzt sich sowohl in seinen Büchern als auch in seiner Musik mit der dunklen Seite unserer Gefühlswelt auseinander.
Das ist halt irgendwie da und das wird auch immer wieder angereichert. Und das hat dann so gesehen gar nicht mehr so viel mit mir zu tun, sondern eher mit den Zuständen auf der Welt. Das setzt sozusagen bei mir an. Und selbst wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt alles rausgeschrien oder geschrieben oder so und fühle mich irgendwie auf eine positive Art und Weise leer, dann habe ich das Gefühl, es tröpfelt schon wieder so rein, wenn ich einmal Nachrichten gehört habe oder mich im Kreis gedreht habe und umgeguckt habe. Deshalb würde ich sagen, vielleicht ist für mein Schaffen auch das irgendwie notwendig, dass da was kommt, was ja irgendwie auch eine traurige Erkenntnis ist. Ich als Künstler kann das machen, was ich mache, weil alles so beschissen ist, um es mal so stumpf zu formulieren.
Doch gibt es bestimmte Merkmale, die ein trauriger Song erfüllen muss? Bringen uns langsame Melodien und dunkle Töne ganz automatisch in ein tiefes Tal der Trauer? Und kann ich als Musiker und Musikerin vielleicht sogar steuern, was mein Song auslöst? Dr. Mats Küssner von der Humboldt-Universität in Berlin ist zwiegespalten.
Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht vereinfacht und einfach irgendwie sagt, okay, Dur ist jetzt fröhlich oder Moll ist traurig. Das ist viel komplexer, als dass man sozusagen das eins zu eins übertragen kann. Und dann muss man auch schauen, für was interessiert man sich? Interessiert man sich, wie gesagt, für die Wahrnehmung der Emotion oder sozusagen das Auslösen der Emotion? Und wenn man zum Auslösen der Emotion in der Person kommt, das lässt sich relativ schwierig vorhersagen, weil es, wie gesagt, eben große interindividuelle Unterschiede gibt. Das heißt, wenn man sich allein den Kontext anschaut, in dem man die Musik hört, hört man das alleine zu Hause oder bei einem großen Festival oder in der U-Bahn oder wo auch immer. Und das kann alles einen Einfluss darauf haben, wie man die Musik dann emotional verarbeitet. Das heißt, man kann sich klar als Komponist und Komponistin Gedanken machen, sozusagen, wie das ankommen soll. Das klappt dann vielleicht auch teilweise, aber ein großer Bereich ist dann noch in der Person oder in der Situation verhaftet.
Doch wir müssen nicht zwingend musizieren, um dieses Auf und Ab der Emotionen zu kennen. Jedem von uns ging es in seiner Jugendzeit ähnlich. Schuld daran ist mal wieder unser Kopf. Insbesondere ein Gehirnareal spielt dabei eine besonders wichtige Rolle. Das mesolimbische System, auch als positives Belohnungssystem bekannt, ist zuständig für das Empfinden von Freude. In unseren jungen Jahren entwickelt sich unser Gehirn rasend und auch das mesolimbische System ist am aktivsten. So entstehen in diesem Gehirnareal starke Verknüpfungen zwischen Erinnerungen, Emotionen und den musikalischen Reizen, die über Jahrzehnte stabil bleiben. Und so wundert es nicht, dass gerade auch Songs und Musik, mit denen wir uns in jungen Jahren beschäftigt haben, lange nachwirken. Auch Professor Dr. Basler, der intensiv zu Popmusik forscht, erinnert sich gerne an seine ersten Erfahrungen mit Musik.
Und das ist ja auch Musik, der man dann überhaupt nicht, man kann sich da gar nicht gegen wehren. Also was damals so natürlich ganz groß war, war so die frühen ABBA oder Sweet oder so. Ne? Das haben wir dann so, ja, da habe ich keine kritische Distanz zu. Dass da nur, als ob jemand mir ganz viel Marzipan im Mund steckt, wenn das kommt.
An Marzipan und ABBA denkt zwar der Musiker Fabian Altstetter nicht, dennoch verbindet er viel mit seinen ersten Platten.
Es gibt so viele Sachen, die mein Vater gehört hat, als ich klein war, die so hängen geblieben sind, die ich noch höre. Aber oder kommt aufs Alter drauf an. Wenn ich jetzt so wirklich, als ich wirklich klein war, dann natürlich nicht. Aber dann, wenn man älter wurde, gibt es schon so ein paar Sachen, die dann auch hängen geblieben sind. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass es halt so, ich finde es so schwierig, weil Musik dann auch so zunehmend halt so einen flüchtigeren Zeitgeist dann verkörpert hat und dann auch so die Halbwertszeit so gering wurde. Also es gibt so viele Sachen, wo ich dann denke so, ah fuck, ja, das habe ich damals richtig abgefeiert. Und dann höre ich es an und dann gibt es mir einfach nicht mehr das. Dann ist es wie, wenn man so einen alten Film sieht und sich denkt so, fuck, die Special Effects sind so richtig schlecht. Und es turnt einen so ein bisschen ab, also nicht auf so eine charmante Art und Weise.
Von unseren musikalischen Jugendsünden kommen wir also nicht ganz los. Unser Musikgeschmack und die Musik selbst verändert sich aber immer weiter. Mit der Entwicklung der Popmusik in den vergangenen Jahrzehnten hat sich auch ein Forscherteam der University of California lange beschäftigt. Über 500.000 Songs der letzten 30 Jahre wurden dazu intensiv gehört und analysiert. In ihrer Studie stellten die Wissenschaftler fest, dass mehr und mehr traurige Songs veröffentlicht wurden. Auch die Anzahl der langsamen Mollstücke habe deutlich zugenommen. Der Happiness-Index der Lieder ist in den vergangenen 30 Jahren gesunken. Gleichzeitig aber wurde die Musik more danceable und more party-like. Es scheint also, als wollen wir mehr feiern, um die traurige Grundstimmung zu vergessen. Doch nicht nur die Melodien, auch die Texte der Lieder werden immer düsterer. Die Lawrence Technological University in Michigan analysierte speziell die Lyrics in Songs und stellte fest, dass sich die Texte stark verändert haben. Immer rauer und aggressiver sei der Ton geworden. Auch das Wort Hass scheint öfter in Liedern genannt zu werden als noch vor wenigen Jahren. Professor Dr. Basler, der sich selbst mit der Entwicklung von Popmusik beschäftigt, scheint diese Entwicklung nicht bestätigen zu können.
Da muss man eine Korpusanalyse machen, geht das glaube ich nicht. Ne? Aber es, sagen wir mal, auch schon in den frühen Rock'n'Roll-Texten, Hass weiß ich nicht, aber Neid, ja, Neid ist da schon extrem viel drin. So über den anderen, der das Auto hat, der die Frau hat. Das ist schon ein gängiges Thema, auch schon in den 50er Jahren.
Bei dem Thema, ob Musik jetzt nun wirklich immer bedrückender und Songtexte immer neiderfüllter wurden, gehen die eigenen Empfindungen und Studien also auseinander. Einig sind sich aber alle. Traurige Melodien und herzzerreißende Lyrics können durchaus eine positive Wirkung auf uns haben. Und so haben wir vermutlich alle einen Song, der uns besonders berührt hat. Einen Song, den wir besonders gerne hören, wenn alles grau erscheint. Und eine Textzeile, in der für uns so viel mehr steckt als einzelne Buchstaben und Wörter. Auch der Sänger Hendrik Otremba kennt diesen einen Song.
In den letzten Jahren fand ich von Anja Plaschk alias Soap and Skin aus diesem Stück Vater eigentlich den gesamten Text unfassbar brillant. Das ist irgendwie so eine unfassbar intensive Auseinandersetzung mit einem Verlust. In diesem Fall, sie singt über ihren verstorbenen Vater und was diese Verlusterfahrung mit ihr gemacht hat. Und ich denke, daran kann man so schön festmachen und so schmerzhaft festmachen, aber auch so fröhlich festmachen, wie toll es ist, dass es sowas gibt wie Songtexte oder Gedichte, weil ich das Gefühl habe, keine Therapie, also nichts anderes könnte sozusagen diese Form der Auseinandersetzung irgendwie hervorbringen, die so unsagbar intensiv ist und sowas Schönes hervorbringt, wie dieser Songtext zum Beispiel.
Das Elend mit der Musik. Gefühle durch Melodien. Am Beispiel trauriger Songs. Ein Feature von Aurora Calucci, Flonza Durguti und Caroline Wabra.